Chalk ist eine Wunderwaffe fürs Klettern. Mit dem weißen Pulver an den Händen kann man winzige oder flache Griffe plötzlich halten. Schwierige Routen erscheinen machbar. Diesen Eindruck bekommt zumindest, wer sich in deutschen Kletterhallen umschaut.
Vor allem meine Finger sind öfters schwitzig, aber ich mache es auch wegen Kopf ein bisschen, glaube ich, ja.
Gerade in der Halle, wo eine Route im Minutentakt geklettert wird, wenn da jeder richtig schwitzt an den Händen, dann wird es immer rutschiger mit jedem Mal.
Dabei steckt hinter dem englischen Wort für Kreide erst einmal nur das Magnesia, das viele noch aus dem Turnunterricht kennen. Magnesiumcarbonat oder MgCO3, wie die Chemiker sagen. Trocknet verschwitzte Hände und verbessert den Halt am Reck, genauso wie am Klettergriff. Beim Bouldern, also beim Klettern ohne Seil und in Absprunghöhe, meist über einer Matte, trifft man kaum jemanden ohne den obligatorischen Chalkbag. Zwischen jedem neuen Versuch einmal in den kleinen Beutel greifen, Hände einreiben und überschüssiges Chalk wegpusten. Das ist so sehr Standard, dass es dafür sogar einen Begriff gibt. French Blow, französischer Puster sozusagen. In manchen Hallen ist die Feinstaubkonzentration zu Stoßzeiten vermutlich höher als im Stuttgarter Talkessel. Für Philipp Löffler, der eine Boulderhalle in Freiburg betreibt, heißt das vor allem eines: Putzen.
Wir haben eine Putzfirma, die jeden Tag hier 4-5 Stunden alles putzt und saugt, sogar die Griffe absaugt. Und klar, durch die Feinstaubbelastung rieselt über Nacht alles auf die Matte.
Aber seit Beginn der Corona-Pandemie geht zumindest mancherorts die Feinstaubbelastung zurück. Liquid Chalk heißt die Paste aus der Tube. Das Chalk ist hier in einer alkoholbasierten Flüssigkeit gelöst, die an der Luft verdunstet. Auf den so desinfizierten Händen klebt dann nur noch das Pulver. Eine Hygieneempfehlung des Deutschen Alpenvereins.
Seit 1-2 Jahren hat sich das deutlich gesteigert, dass die Leute eher Liquid Chalk kaufen statt des Pulver Chalk wegen der desinfizierenden Wirkung.
Dass Magnesia auf einmal auch an den Kletter- und Boulderfelsen auftauchte, dafür wird vor allem ein Mann verantwortlich gemacht: John Gill, US-amerikanischer Turner und Kletterer, der seit den 1950ern zum Vater des modernen Boulderns wurde.
Like in gymnastics, I didn't think that risk or danger should be an element. I thought that it's the pure movement, the kinesthetics.
Für Gill hatte das Bouldern nichts mit dem Risiko und den Gefahren des klassischen Bergsteigens zu tun. Oben ankommen, schön und gut, aber mindestens genauso wichtig war das Wie. Möglichst athletisch und elegant sollten die Kletterbewegungen sein, mit spektakulären, dynamischen Zügen. Und weil auch beim Klettern mit Seil immer schwierigere Routen begangen wurden, staubte es bald überall aus den Chalkbags. Wer sich heute Boulder-Wettkämpfe anschaut, erkennt sofort, wie der Turner Gill auf die Idee kam, sich auch am Fels zu versuchen. Die Profis können sich an millimeterschmalen Leisten genauso sicher festhalten wie an medizinballgroßen Griffen, klemmen ihre Fersen hinter eine Kante und stehen dabei fast im Spagat. Besonders gut kann das aktuell Emil Zimmermann aus Freiburg, Vize-Junioren-Weltmeister im Bouldern.
Meine Eltern haben mich schon früher irgendwie mitgenommen in die Halle, bevor ich laufen konnte auch schon, und ich bin, glaube ich, mit 8 hatte ich meinen ersten offiziellen Wettkampf.
Gechalkt hat er spätestens, seit er in die Kinderklettergruppe kam. Und wenn man sich Emils Hände anschaut, dann sieht man die Klettererfahrung förmlich.
Ja, total. Ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich ungesund ist für die Haut. Aber ich merke auf jeden Fall, wenn ich jetzt mit Schulfreunden oder irgendjemandem vergleiche, auch in meinem Alter, wenn ich so meine Hände anschaue und deren Hände, so vor allem am Handrücken sieht man es auch oft, dass ich da viel mehr Falten habe und die Haut ist klar auch viel dicker, weil ich mehr Hornhaut drauf habe, aber schon auch deutlich trockener insgesamt, ja.
Und dabei müssen die Sportler den Juroren nach jeder Runde ihre Hände zeigen, um auszuschließen, dass sie sich die Haut aufgerissen haben. Tape, Nagelfeile und Fettcreme gehören also mindestens genauso zum Klettern wie Chalk. Und in den Wettkampfpausen auch noch ganz andere Hilfsmittel.
In der Zeit habe ich immer versucht, ein bisschen runterzukommen, habe währenddessen eben mit einem Ventilator meine Hände gekühlt, damit die nicht so viel schwitzen und die Reibung gut bleibt und ich auch eben im Optimalfall gar nicht allzu viel Chalk brauche.
Die richtig schweren Routen klettert man aber ohnehin am besten nachts oder im Winter, weil der Fels mehr Reibung verspricht, je kälter er ist. Manche Bergpuristen stören sich aber an den Kreidespuren, weiß Thomas Bucher vom Deutschen Alpenverein.
Von daher ist es dann eher ein ästhetisches Problem. Also wenn man dunkles Gestein hat und dann weißes Chalk drauf, und deswegen versuchen wir da auch zu appellieren, dass die Kletterszene sparsam eben damit umgeht.
Zu größeren Schäden an Pflanzen gäbe es keine eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse, sagt Bucher. Problematisch kann es dagegen für den Fels selbst werden. Zumindest, wenn es sich um grobporigen Sandstein wie im Elbsandsteingebirge handelt.
Das Chalk, das ist ja sehr fein, in die Poren eindringt, dort Wasser bindet und dann gefriert es im Winter ja hin und wieder auch mal. Und dadurch kann es diese Poren aufsprengen und kann eben zu schnellerer Erosion führen.
Im sächsischen Sandstein gilt deshalb ein strenges Verbot. Anders als zum Beispiel in den Klettergebieten in der Pfalz. Dort ist Chalk, zumindest in den schwierigen Routen, wo die meisten mehr schwitzen müssen, erlaubt.
Also bei einzelnen Menschen macht das nie was aus. Deswegen gibt es auch kaum Verbote irgendwo in Alaska oder in Kanada, weil da kaum Menschen sind, auf die Fläche gesehen. Aber bei uns gibt es eben relativ viele Reglementierungen, weil wir in Mitteleuropa eben viele Menschen auf wenig Raum sind.